Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Das Reden, Silber, Schweigen, Gold sei. Wir vom Radio haben zu diesem Sprichwort ein gespaltenes Verhältnis. Wir müssen zum Silber halten und tun das heute mal ganz explizit mit dem neuen Buch des Historikers und Wissenschaftsjournalisten Tilman Bendikowski, der sich eben auf die Spur des Silbers begeben hat. So heißt sein Band über Geschichte und Bedeutung des Edelmetalls. Und Tilman Bendikowski wird uns erzählen von Glanz und von Schatten. Hier in der Lesart, willkommen allerseits. Wir haben jetzt einen Historiker zu Gast, der es zu großer Popularität gebracht hat. In Print, Hörfunk und im Fernsehen erklärt Tilman Bendikowski einem breiten Publikum originelle geschichtliche Zusammenhänge. Seine Bücher über das Mittelalter, die Kraft des Aberglaubens oder über den Alltag in der Hitler-Diktatur sind allesamt Bestseller geworden. Jetzt gibt es dieses Neue, die Spur des Silbers, wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat. In Hamburg, wo er lebt, sind wir jetzt mit Tilman Bendikowski verbunden. Schönen guten Morgen.
Morgen, Herr Scholl. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Er liegt wohl in jedem gutbürgerlichen Besteckkasten noch, der Silberlöffel. Mit ihm beginnen Sie, Ihr Buch, Herr Bendikowski. Was alles an Geschichte aus ihm strahlt, hat so auch Ihre Reise zum Silber begonnen mit so einem Löffelchen?
Ja, im Grunde schon. Ich habe einen mitgebracht, damit Ihre Hörerinnen den auch hören können. Ich habe immer meinen Silberlöffel dabei. Das ist der Silberlöffel meiner Großmutter, wie sich das gehört. Ja, und tatsächlich wird uns ja immer gesagt, Mensch, Historiker sollten auch Geschichte zum Anfassen machen. So ein Silberlöffel ist so ein Gegenstand zum Anfassen. Und da drin steckt die ganze Weltgeschichte eines Edelmetalls. Und zwar Jahrhunderte von globaler Geschichte. Und ich habe dann auch immer gesagt, wenn man den ans Ohr hält, diesen Löffel, und man könnte sich vorstellen, er könnte reden, ja, dann hören wir ganz viel Geräusche und Lärm, das Lachen von Kaufleuten und Königen und das Geschrei von spanischen Konquistadoren und das Wehklagen von Sklaven, geschundenen Arbeitern, das Gebrüll von Piraten, Räubern und auch von Menschen, denen das Silber gestohlen wurde. Das alles steckt in diesem Silberlöffel.
Gold und Silber lieb ich sehr, kann es auch gut gebrauchen. Ja. Diese Zeile aus dem Studentenlied aus dem 19. Jahrhundert haben Sie als Motto gewählt. Man denkt ja instinktiv wie im Vers, dass Silber immer ja so die zweite Geige spielt und Gold immer dominiert, begehrter, wichtiger war. Stimmt gar nicht. Um das Silber hat sich viel mehr gedreht in der Zivilisationsgeschichte. Wie kam das eigentlich?
Silber gilt immer so ein bisschen als die kleine Schwester des Goldes. Mit Gold konnten Sie nie was kaufen, Herr Scholl. Im Mittelalter ging man nicht mit Gold auf den Markt und auch die Mitgiften oder die großen Lösegelder im Mittelalter wurde immer mit Silber bezahlt. Und das Silber, um die Pointe vorwegzunehmen, das Silber hat erst die ganze Globalisierung, die wir heute kennen, mit den weltweiten Warenströmen in Gang gesetzt. Das Silber war Schmiermittel der Globalisierung, nicht das Gold. Das Gold war für den Wertgegenstand, für den Werterhalt, für sakrale Zwecke. Es hat ja übrigens ein bisschen was Vulgäres. Das Silber war Alltag der Menschen über Jahrhunderte.
Erstmal muss ich sagen, Herr Bendikowski, war ich fast überrascht, dass denn so alt ist das Silber noch gar nicht. So richtig populär in den Umlauf gekommen ist es erst im Mittelalter in Europa. Ich hätte gedacht, dass Silber so seit biblischen Zeiten irgendwie en vogue gewesen wäre, so 30 Silberlinge. Ne?
Der Judaslohn.
Der Judas oder so. Aber es ist eigentlich erst eine Geschichte, die recht spät beginnt. Ne?
Ja, wir sprechen dann, das vermeide ich sonst, von der Monetarisierung der Welt. Ja, also das wertvolle Geld ist aus Silber. Also Silbermünzen werden zur weltweiten Währung und damit setzt natürlich der Handel erst richtig ein.
Bleiben wir erstmal bei den glänzenden Seiten, auf die dunklen kommen wir noch. Sie schildern das sehr anschaulich und auch amüsant, wie die High Society ab dem Mittelalter auf Silber abfährt. Es spielt auch eine wichtige Rolle in der Kirche, ne? Also die ganzen großen Kirchenfürsten, Könige und Herzöge, die waren ganz versessen auf das Edelmetall. Es ist so richtig ein Siegeszug in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Lag das aber auch daran, dass es einfach mehr Silber gab als Gold, das erreichbarer war, also ein bisschen Luxus für alle?
Ja, Silber war immer mehr auf dem Markt als Gold. Aber wenn wir über das Mittelalter sprechen, war das auch eine begrenzte Ressource. Und am Ende des Mittelalters ging Europa sozusagen das Silber aus. Sehr dramatisch, weil Europa hat immer mehr Silber Richtung Orient und Indien ausgegeben. Die Luxuswaren, die jetzt nach Europa kamen. Also die Baumwolle aus Nordsyrien oder Gewürze aus Indien, aus Arabien. Das musste alles mit Silber bezahlt werden. Und Ende des Mittelalters stand Europa vor dem Problem, dass es ständig Silber verlor und kaum noch Münzen hatte. Und da kann man sagen, fast glücklicherweise wurde dann Amerika entdeckt. Der Silbermangel war eklatant und führte zu großen Krisen.
Ich meine, aber nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, was ich auch interessant fand und für mich neu war, dass die Deutschen so richtige Silberexperten waren. Ne? Also mit den großen Silberminen und Vorkommen erstmal, die es gab, wurde es richtig zum Exportschlager. Man denkt so ein bisschen an ihrer Schilderung, so wie Steinkohle und Erzbergbau im Ruhrgebiet. Also es gab einen richtigen Silberrausch. Bis dann allerdings die Spanier kamen. Was ist denn da passiert?
Naja, die Spanier oder die europäischen Entdecker, die dann sagen, an der Wende zum 16. Jahrhundert gen Amerika aufbrachen, die stolperten ja nicht nur über einen neuen Kontinent, waren auf der Suche nach neuen Handelswegen, nach kürzeren Handelswegen, nach Indien, nach Asien. Und die stolperten sozusagen über Amerika und entdeckten dort auch Gold, aber vor allen Dingen Silber. Und vor allen Dingen Silber in Mengen, in Dimensionen, von denen Europa nur träumen konnte. Und dieses spanische Kolonialreich, damals das größte der Welt, also Mittelamerika, Südamerika, Teile Südamerikas, saß auf riesigen Silbererzvorkommen. Und das veränderte die Welt, weil jetzt plötzlich Unmengen von Silber, kann man sich sagen, plötzlich in der Hand der Spanier war und jetzt um die ganze Welt floss.
Ich meine, das schildern Sie auch als richtig diabolische Geschichte. Ne? Damit sind wir bei den dunklen, grausamen Seiten, also die Kolonialisierung, die gewaltsame Besiedlung der Welt mit Versklavung, Völkermorden und. Ich meine, das Silber war hier ein Motor.
Ja, das Silber, über das die Spanier gestolpert sind, war einfach viel wert. Also in Amerika gab es keinen Bergbau, wie wir das in Europa kannten. Also die indigene Bevölkerung hat es nur oberflächennah abgebaut. Und erst haben die Konquistadoren alles Gold und Silber geklaut. Das dauerte übrigens nur knapp 3 Jahre. Dann war alles geklaut, was die indigene Bevölkerung in 1000 Jahren zusammengetragen hatte. Und dann, so nannte es mal ein italienischer Kollege, dann wurden die Räuber zu Bergwerksdirektoren. Dann fingen sie an, riesige Bergwerke, vor allen Dingen in Mexiko und dem spanischen Peru, dem heutigen Bolivien, aufzubauen. Und dazu kamen übrigens auch Ingenieure aus Deutschland. Die waren besonders beliebt mit ihrer Expertise. Und dann fingen die Spanier an, in riesigen Dimensionen Silbererze abzubauen und Silber zu produzieren.
Mein dieses Kapitel, Herr Bendikowski, liest man ja mit Bedrückung immer wieder auch diese verdammte Gier, denkt man. Also ich meine, ohne dieses blöde Silber sähe unsere Welt anders aus, vielleicht besser. Ist natürlich ein alberner, naiver Gedanke, aber die Jagd nach dem Gold lief ja ähnlich. Es sind immer Blutspuren.
Ja, bei dem Silber ist es so, letztlich ist die ganze Welt daran beteiligt, weil mit diesem Silber setzte sich auch die ganze Warenwelt in Bewegung. Ja? Die Verbindung zwischen Amerika und Asien, zwischen Amerika und Europa nach Afrika, alles das geht sagen mit dem riesigen Silberstrom erst richtig los. In die eine Richtung fließt das Silber und auf dem Rückweg die vielen Waren, die jetzt zu Weltwaren werden. Und da beginnt die Globalisierung, weil das Silber eben das zentrale Zahlungsmittel auf der ganzen Welt war.
Und wenn man ins 20. Jahrhundert blickt, sie sparen auch nicht dieses ein weiteres mörderisches Kapitel aus. Die Nazis haben sich auch am Silber bereichert. Also bevor man Millionen jüdischer Menschen umgebracht hat, hat man sie ausgeraubt bis zum letzten Silberlöffel. Ja. Damit hat sich das Regime bedeutend finanziert.
Ja, das war nach dem Pogrom 38, da gehen Tonnen von Silber sozusagen, werden beschlagnahmt in Deutschland. Und übrigens in einigen deutschen Museen sind immer noch Teile dieses Raubgutes zu sehen als Pokale oder Silber- und Zuckerzangen. Das gibt's immer noch. Und bis heute in kriegerischen Auseinandersetzungen neben dem Gold wird auch Silber gestohlen, ne? Das bleibt ein klassisches Raubgut.
Um jetzt mal in unsere Tage zu kommen, Herr Bendikowski, meinen Sie, beschreiben, wie grundlegend das Silber ab dem Mittelalter den damaligen Welthandel verändert, wenn ich sogar überhaupt erst begründet hat und ja, die Globalisierung eigentlich sozusagen schon vollendet hat, bevor man das Wort eigentlich noch kannte. Gibt es da Parallelen zu heute? Führen diese frühen Spuren in unsere Zeit?
Ja, was geblieben ist, das war mir auch zu Beginn des Projektes neu, sind tatsächlich, die sagen, wenn Sie so wollen, die Fahrrinnen des globalen Handels. Also die Handelswege, die wir heute kennen, die globalen Handelswege, die wurden, sagen, mit dem Silber schon vorgezogen. So entstand das, was wir heute globale Handelswege kennen. Was bleibt, Sie haben es gesprochen, ist die Gier, was sicherlich absolut aktuell ist. Wie kann man seltene Erden, wie sie heute heißen Gewinnen, unter welchen politischen Bedingungen, welchen Preis bezahlen die Menschen dafür, die diese Sachen aus dem Erdreich herausholen und wer macht an dieser Wertschöpfungskette eigentlich Gewinn? Und wo ist das Leid? Das ist ein top aktuelles Thema. Wenn wir statt Silber einen anderen Stoff nehmen, sind wir total in der Gegenwart.
Kommen wir zum Löffelchen zurück. Man sagt ja aber immer merkwürdigerweise, Leute werden mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Müsste ja, also wenn es um nichtsnützige Erben geht, ne, müsste eigentlich der Silberlöffel sein, oder?
Also historisch betrachtet würde ich den Silberlöffel immer vorziehen. Und das Schöne ist, sagen, dieses Silber, was in diesem Löffel steckt, den ich in der Hand habe hier, also da ist die Frage, wo kommt der ursprünglich her? Weil das Silber verschwindet nicht. Es wurde immer wieder neu eingeschmolzen als Pokal, als Löffel, als Dukate, als Münze. Und wir wissen manchmal gar nicht, wo dieses Material ursprünglich herkam, was in diesem Löffel steckt. Aber die Geschichte des Silbers, also dass die Volkswirtschaften und Millionen Menschen über Jahrhunderte geprägt hat, diese Geschichte kennen wir und jeder von uns hält davon ein Stück in der Hand, wenn er will.
Kommen Sie, machen Sie nochmal kling kling. Die Spur des Silbers. Wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat, das neue Buch von Tilman Bendikowski ist bei Bertelsmann erschienen, hat 264 Seiten, kostet 23 Euro. Herr Bendikowski, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen, Herr Scholl. Tschüss.
Freitag, unserem Krimitag auch mit der hauseigenen Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Und neu eingestiegen jetzt im September ist die Amerikanerin Emiko Jean mit ihrem Thriller The Return of Ally Black. Die Autorin ist mit Young Adult Roman bekannt geworden. Jetzt hat sie das Genre gewechselt mit diesem Roman, der sogar unseren hartgesottenen Kolja Mensing, Jurymitglied, gleich mehrfach überrascht hat. Hören Sie mal.
Neue Krimis.
Der Anfang ist ungewöhnlich. Emiko Jean beginnt mit einem Happy End oder zumindest mit der Aussicht auf ein Happy End. In einem Waldgebiet treffen zwei Wanderer auf eine abgemagerte junge Frau mit verfilztem Haar und blutigem Sweatshirt. Es handelt sich um Ally Black, eine Teenagerin, die 2 Jahre zuvor spurlos aus einer Kleinstadt in Washington State verschwunden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen längst eingestellt und jetzt ist Ally Black plötzlich einfach wieder da. Aber Ally weigert sich, mit der Polizei darüber zu sprechen, was eigentlich passiert ist. The Return of Ally Black ist ein Page-Turner und ich glaube, das hat 2 Gründe. Zunächst einmal bezieht dieser Thriller seine Reibungsenergie aus 2 traumatisch aufgeladenen Erzählperspektiven. Auf der einen Seite die Polizistin Chelsea Callan, die selbst eine Schwester durch ein Verbrechen verloren hat und geradezu besessen davon ist, Allys Fall zu lösen. Und auf der anderen Seite eben Ally Black, die gegenüber der Polizei schweigt, uns gegenüber aber als Ich-Erzählerin mit einer überraschend souveränen Stimme auftritt und gleich am Anfang eine lückenlose Chronik der grausamen Ereignisse verspricht. Wie sie und 3 andere Mädchen von 2 Incels gefangen gehalten und sexuell missbraucht worden sind. Und sie deutet an, dass sie möglicherweise nicht nur Opfer ist, sondern auch Täterin. Es gibt aber noch eine andere Reibungsenergie, sozusagen auf der Metaebene. Und das fand ich besonders interessant. Emiko Jean gehört ja zu einer neuen Generation von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die mit großer Leichtigkeit durch die Genres switchen. Und in Return of Ally Black schnappt sie sich erstmal die Bausteine des konventionellen Psychothrillers, also eine unzuverlässige Erzählerin, eine Ermittlerin mit biografischem Ballast und natürlich breit auserzählte misogyne Gewalt. Aber das wird hier jetzt sehr ökonomisch, sehr genau kalkuliert, um die emotionalen Identifikationsangebote der Young Adult Literatur erweitert, also aus dieser extrem erfolgreichen Ecke, aus der Emiko Jean ja eigentlich kommt. Loyalitätskonflikte, Schuldgefühle, Teenage Rebellion, toxische Familiendynamiken, alles dabei. Was soll ich sagen? Eigentlich will man sich ja auf dieser gefühligen Ebene gar nicht kriegen lassen. Das ist zumindest immer mein Reflex gewesen, wenn ich Krimis lese. Und dass Emiko Jean das trotzdem gelungen ist, das hat mich über die Geschichte von Ally Black hinaus dann doch noch eine ganze Zeit beschäftigt. Offenbar wird der Thriller gerade auf eine sehr smarte Art ein bisschen durchlässiger und vielleicht auch verführerischer.
Mm-hmm.
The Return of Ali Black, den Roman von Emiko Jean, jetzt auf Deutsch bei Goldmann, übersetzt von Anne Fröhlich. Das Taschenbuch hat 349 Seiten, kostet 16 Euro und neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste im September. Komplett steht sie auf unserer Website. Wenn Sie noch mehr wissen wollen zu Emiko Jean oder allgemein über Krimis, schreiben Sie einfach eine Mail an krimi@deutschlandradio.de. Wir bleiben bei den Neuigkeiten mit dieser Musik jetzt von Ella Ayer, der R&B-Sängerin aus London. Sie hat ein neues Album und wir mögen den Titelsong Red Flags and Love Hearts. Spielen wir jetzt öfter.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem Roman aus den USA, jetzt von einem Autor, der sich auch bei uns inzwischen größter Beliebtheit erfreut, Percival Everett. Der schwarze Literaturprofessor schreibt seit den 1980er Jahren vorzügliche Literatur. In Deutschland wurde er erst aber wirklich spät entdeckt, da war Percival Everett schon über 60. Letztes Jahr bekam er den Pulitzerpreis für den Roman James. Richtig berühmt ist er jetzt. Und umso gespannter kann man sein auf diesen jüngsten Roman, den es nun auch auf Deutsch gibt. Dr. No heißt er und gelesen hat ihn unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Er ist im Studio. Hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Auch ich bin einer dieser neuen Fans von Percival Everett. Erschütterung hieß der erste Roman, den ich gelesen habe, 2020, ist der auf Deutsch erschienen, hat mich umgehauen und noch mehr The Trees, die Bäume, knallhart Rassismus-Satire. Dann kam James und der Pulitzer-Weltruhm, die Fortschreibung von Mark Twains Huckleberry Finn. Ja, und was oder wer, muss man fragen, ist denn jetzt Dr. No, hat tatsächlich, ja klar, mit James Bond zu tun?
Hat es. Dieser Roman ist keine Mogelpackung. Ich habe jetzt bei der Lektüre nicht Strichliste geführt, aber mehr als eine Handvoll Anspielungen auf die James-Bond-Reihe gefunden. Das Ganze wäre jetzt aber kein Roman von Percival Everett, wenn er das nicht komplett auf den Kopf stellen würde. Das fängt schon beim Titel an, Dr. No, das ist ja dieser Erzbösewicht aus dem ersten Bond-verfilmten Streifen. Das ist hier aber quasi der Name unseres Helden. Und dieser Held heißt Vala Kitu, der ist 35 Jahre alt und der ist Mathematikprofessor in Providence an der US-Ostküste und beschäftigt sich da vorwiegend mit der Nichtsforschung. Also einer alten philosophischen Frage, was ist nichts, warum gibt es etwas, nicht vielmehr nichts. Und das bekommt dann ein selbsternannter Superschurke mit, der heißt John Sill. Der will in Fort Knox auf diesem Armeestützpunkt einbrechen und da klingeln natürlich alle Bond-Alarmglocken, Goldfinger, Gerd Fröbe, ikonische Szenen kennen wir alle. Jetzt ist aber hier der Twist. Es geht diesem John Sill nicht um die Goldreserven, sondern der wähnt im Tresor von Fort Knox was viel Wertvolleres, nämlich nichts. Und dieses Nichts will er als Waffe einsetzen, um die USA buchstäblich zu vernichten. Und Vala Kitos Expertise als Nichtsforscher soll ihm dabei helfen.
Das klingt jetzt aber ziemlich crazy, oder? Ein Nichts in Fort Knox. Wie entwickelt sich denn diese Story? Bei Percival Everett muss man mit allem rechnen.
Rasant, wie ein Agentenblockbuster. Also hier geht's im Jetset um die halbe Welt, mit so einem Turbo-U-Boot durch die Bucht von Miami, danach mit dem Privatjet nach Korsika. Da werden dann erstmal so nicht spurende Lakaien im Haifischbecken versenkt. Und zugleich wird eine Kollegin von Vala Kitu mit in diesen ganzen Strudel hereingezogen. Eigen Vector heißt die. Und die wird dann unter Drogen gesetzt und sich gefügig gemacht von diesem Bösewicht John Sill. Und das weckt so ein bisschen den Beschützerinstinkt unseres Helden Vala Kitu. Das hat er eigentlich nur sonst bei seiner einbeinigen Bulldogge, die der in so einer kleinen Babytrage immer vor sich herträgt. Der versucht jetzt Eigen zu retten und will eigentlich diesen Superschurken auch gar nicht stoppen, sondern nur aus dessen Bandkreis entkommen. Das lässt dieser Schurke aber nicht zu, weil der besessen ist von diesem Plan, die USA aus der Weltgeschichte zu tilgen.
Eigenvektor ist ja auch schon so ein mathematischer Name, ne? Der Vektor. Man geht denn diese Nichts-Mathematik auf als Motiv, als Haltungsstrang? Ich vermute, dass man nicht verraten darf, wie es ausgeht.
Teufel werde ich tun, da ist es viel zu spannend für. Ich würde viel lieber einen Witz erzählen, kurz. Also, ein Mathematiker wird gefragt, ob er lieber eine Tasse kalten Kaffee haben oder Gott begegnen möchte. Er sagt, er möchte den kalten Kaffee. Da fragen wir uns jetzt natürlich alle, warum. Denn man hat ihm gesagt, dass nichts besser ist, als Gott zu begegnen und dass kalter Kaffee besser als nichts ist. Das ist einer der harmloseren Gags in so einer richtigen Running-Gag-Kaskade über dieses Nichts. Es gibt auch viele logische Probleme und da zeigt sich einmal mehr die ganz große Übersetzungsleistung, die Nikolaus Stingel hier wieder geleistet hat. Die tiefere Bedeutung kriegt dieses Nichts jetzt aber an einer kleinen Szene, da wird auf den, pardon, orangenen Arsch des Präsidenten verwiesen. Und da wissen wir, okay, statt Make America Great Again geht's hier um Make America Nichts Again.
Das ist auch ein schöner Slogan. Man, nun sind Everetts Romane immer schwarze Komödien im doppelten Sinn. Also die Helden sind schwarz und gehen knallhart mit den Weißen um im Roman. Die Bäume werden sie weggebeuchelt, wie nur was. Wie ist das denn jetzt in Dr. No? Der böse Schurke, der Sill, ist ja auch schwarz und will das verdammte weiße Amerika vernichten.
Ja, genau. Percival Everett macht hier was, was sich der nächste Bond-Streifen garantiert nicht trauen wird. Er besetzt nämlich Held und Schurke, beide schwarz. Es geht hier viel um Fragen der Erinnerungspolitik, um die rassistische Geschichte der USA. Und hier haben wir dann eine Nähe zu den Bäumen. Sie haben den Roman schon erwähnt, denn der ist damals 2021 im Original gekommen. Und das Folgebuch ist jetzt dieser Dr. No. Und das zeigt sich rein bis in die Motive dieses Schurken, denn dem geht's auch um Rache. Denn dessen Eltern wurden ermordet von einem weißen Cop, der gleichzeitig ins Attentat auf Martin Luther King verstrickt war. Und an dem will er sich jetzt rächen. Also es ist ein ganz geschichtspolitisch aufgeladenes Werk wieder.
Was erledigt vielleicht gerade jetzt meine nächste Frage, Herr Menangenhaus? Ich habe mir überlegt, was ist das eigentlich für ein Roman? Ist das so eine Black Comedy, eine Burleske, ein großer Spaß mit so bösem polit-satirischem Einschuss, was würden Sie sagen?
Ja, das alles. Also mit allen Genrewassern gewaschen und zugleich einfach ein absolut geiler Roman, der viel Spaß macht. Und das kann meines Erachtens derzeit nur Percival Everett wirklich blendend unterhalten und dabei so zielsicher den Zeitgeist aufspießen. Ist ein bisschen umständlicher geraten diesmal als in Die Bäume. Man hat auch viele dieser Mathematiker Klischees, wo man sich kratzt, brauchen wir die überhaupt? Aber diesen Held braucht es, denn der denkt rational. Und das kann man von Washington ja gerade nicht immer behaupten. Es ist ein weiterer Schatz aus dieser Bibliografie von Percival Everett. Ich freue mich schon aufs nächste Buch, hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und dann sollten wir auch endlich mal einen Fanclub gründen, finde ich.
Dankeschön, Maximilian Menge-Rongenhaus über Dr. No, den neuen Roman von Percival Everett, jetzt auf Deutschem Hansa Verlag veröffentlicht mit 320 Seiten für 26 Euro. Mehr dazu wie immer online auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
My name is Ocean Vuong and I'm an American author. The book of my life is Arthur Rimbaud's Season in Hell.
Ich bin Ocean Vuong, ein amerikanischer Schriftsteller. Das Buch meines Lebens ist Eine Zeit in der Hölle von Arthur Rimbaud. Ich habe Rimbauds Werk am Community College entdeckt, als ich 18 Jahre alt war. Und als ich herausgefunden habe, dass Rimbaud den größten Teil dieses Buches mit gerade mal 17 Jahren geschrieben hat, hat das meinen Gedanken bestärkt, dass auch ich mein Leben der Literatur widmen könnte. Aber nicht nur das. Rimbaud kam vom Land, aus der unteren Gesellschaftsschicht. Und er schrieb zur Zeit von Napoleon III, der mehrere Feldzüge in Europa führte. Und ich schrieb zur Zeit der US-Invasionen im Irak und in Afghanistan. Und ich sah diese Parallele. Ein Junge aus der Arbeiterklasse, der vom Land kam und der so eine innovative, offene, konfrontative und ungehorsame Ästhetik in die Literatur brachte, um mit allen zu seiner Zeit gängigen Konventionen zu brechen, um etwas Neues zu finden. Außerdem war er ziemlich queer und sehr umtriebig, was seine Entdeckungen betraf. Es ist auch ein Buch über Liebe, trotz der Hölle und der höllischen Zustände seiner Zeit. Und im Herzen dieses Buches steckt sein Credo, unbedingt und absolut modern zu sein. Und ich finde, das ist ein Versprechen, das von jeder Generation wiederbelebt werden sollte. Jeder Schriftsteller sollte sich fragen, wie kann ich für meine Zeit so modern wie möglich sein? Dieses Buch hat mir den Anspruch dazu gegeben, dass vielleicht auch ich an etwas so kraftvollem, umfassenden und so großartigem teilhaben könnte, wie dem, was Rimbaud in seinem Werk Eine Zeit in der Hölle verbracht hat.
That book, I think, really set sail for me, realizing that I could maybe participate something as powerful, capacious and so grand as what Rimbaud did in Season in Hell.
Arthur Rimbaud, Eine Zeit in der Hölle, das ist das Buch seines Lebens von Ocean Vuong, dem jungen US-amerikanischen Schriftsteller mit weltweitem Erfolg. Rimbauds Klassiker gibt zweisprachig bei Reklam für nicht mal 6 Euro. Ocean Vuong war diese Woche bei uns zu Besuch in der Lesart, hat von seinem neuen Roman erzählt, Der Kaiser der Freude. Vielleicht haben Sie es gestern hier gehört, wenn nicht, hören Sie es nach. Es war richtig schön, ihm zuzuhören. Auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de in zwei Fassungen auch, dem amerikanischen Original und mit deutscher Übersetzung. Und jetzt noch ein bisschen Film, Celebrity Glamour in der Lesart mit dem Buch eines solchen Weltstars, nämlich Naomi Watts. Keine Autobiografie oder irgendwelches Promi-Gebrödel. Dazu ist die britisch-australische Schauspielerin auch viel zu klug. Nein, es ist ein Sachbuch zu einem ernsten, großen Thema, frisch auch auf dem deutschen Markt. Das heißt, jetzt schon, wie ich früh in die Wechseljahre kam und was ich gern drüber gewusst hätte. Im Studio ist unsere Sachbuchfachfrau Kim Kindermann.
Hallo,
Kim.
Hallo.
Ja, wie kommt denn so eine Berühmtheit wie Naomi Watts dazu, ein Buch über die Menopause zu schreiben?
Ja, einfach, weil es ihr gereicht hat. Sie selbst ist, wie der Titel schon sagt, jetzt schon mit 36 Jahren, nämlich wurde ihr gesagt vom Frauenarzt. Also anscheinend stehen sie kurz vor den Wechseljahren und das war der Zeitpunkt, als sie eigentlich gerade versucht hat, schwanger zu werden und das eben nicht geklappt hat. Und jetzt kommt also diese Nachricht auf sie zugerollt und wie alle Frauen, die das verfahren, kippt sie, wenn man so will, in das Tal der Ahnungslosigkeit und der Falschinformation, der Verunsicherung, eben auch beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin, weil neben den körperlichen Veränderungen stehen ja auch die psychischen Herausforderungen an und jetzt eben in ihrem Fall, ich muss noch schnell schwanger werden, ich muss das noch schaffen mit den paar Eiern, die ich hier habe sozusagen. Und das alles, was sie da erfahren hat in dieser Zeit, das hat sie so aufgewühlt und das hat ihr so gestunken, dass sie jetzt sagt, ey, ich packe aus.
Im Buch, im Original heißt das Buch Dare I Say It, also traue ich mich es zu sagen. Das spielt vermutlich auf das Tabu an, das immer noch über diesem Thema schwebt. Hat sich denn die Naomi Watts was getraut?
Aber sowas von. Also das Buch ist total amüsant. Ich muss echt sagen, ich dachte am Anfang so, ach, noch ein Buch über Wechseljahre, okay, wichtig, aber irgendwie auch gut so, aber dieses Buch ist wirklich frei von Tabus. Es liest sich fast so ein bisschen wie das Gespräch mit der besten Freundin, weil sie alles auspackt. Also Chapeau, es geht hier um Selbstbefriedigung, um Haarausfall, um Verdauungsprobleme, um Schlaflosigkeit, um die Frozen Shoulder, um die trockene Haut. Also nichts bleibt hier aus. Lustige Szene, sie trifft ihren heutigen Ehemann und versucht dann beim ersten One-Night-Stand sich schnell noch im Bad das Hormonpflaster von der Schulter zu kratzen. Das klappt aber nicht. Und dann kehrt sie damit zurück, bricht es aus ihr raus und sie sagt, ich muss dir sagen, ich bin in den Wechseljahren, das ist alles furchtbar, soll ich jetzt gehen? Woraufhin er sagt, ey, pff, alles gut. Ich habe übrigens graue Haare an den Eiern. Und das ist für sie die größte Liebeserklärung aller Zeiten und der größte Liebesbeweis.
Das ist ja unverblümt und offen, auch für, ich wollte gerade sagen, offen für Amerikaner, aber sie ist ja eine Britin, eine Australierin.
Die aber in Amerika lebt.
In Amerika lebt. Aber Kim, also das sind die Themen. Wie schreibt sie das auch so? Also wie erzählt sie davon? Also genauso, wie du es mir jetzt
gesagt hast? Genau, also in einem ganz frischen Ton. Die gräbt ganz tief, die lässt wirklich nichts aus. Und das Schöne ist, dass das jetzt nicht nur so einen Freundinnen-Plauderton ist, sondern sie hat sich wirklich schlau gemacht. Sie lässt Fachleute zu Wort kommen, amerikanische Fachleute. Und da merkt man doch so ein bisschen in Amerika, da sind die schon ein bisschen weiter, die sind schon ein bisschen mehr vorne, um zu sagen, Frauen, traut euch, befasst euch mit dem Thema, weil man muss sich dem nicht schicksalslos ergeben. Und ich finde, man lernt auch viel Neues. Ich habe zum Beispiel von einem Muskel, dessen Namen ich hier nicht nennen will, weil der hochkompliziert ist und ich sehe ihn sowieso, keiner merkt, aber ein Scheidenmuskel, der eben am Scheideneingang sitzt und wenn der zumacht, dann tut der Sex Schweine weh. Das kann man trainieren, das sollte man auch trainieren und solche Sachen, die lernt man. Das finde ich ziemlich gut, dass sie das macht. Also sie hat einen wirklich tollen Ton. Und dazu muss man sagen, am Anfang dachte ich so ein bisschen, ups, das ist ja ein Werbekoup, das Buch, weil Naomi Watts, und das macht sie auch sehr deutlich gleich in den ersten Zeilen, sie hat ein Unternehmen gegründet, das heißt Stripes Beauty, das beschäftigt sich sozusagen oder das veräußert Produkte für Frauen in den Wechseljahren, da gibt's alles, Gleitmittel, Feuchtigkeitscreme, Pflegespülung fürs Haar, also von Kopfhaut bis Vagina, alles drin, Kostenpunkt um die 45 Euro und da dachte ich im ersten Moment so, ach, guck mal an, die schlaue Maus hat aus ihrem eigenen Problem gleich eine schlaue Marke gemacht, aber man muss sagen, die Frau trifft wirklich das Herz der Community. Sie setzt auf Aufklärung und auf Problemlösung.
Also ist es jetzt, du sagtest vorhin, Kim, ja Gott, jetzt noch ein Buch über die Menopause und wahrscheinlich, wenn es jetzt eine Louise Müller geschrieben hätte, wäre vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so groß. Also Celebrity kicking in, greift dann der Promi-Faktor dann doch bei dem Buch? So wie du es erzählst, eigentlich ist es egal.
Ja, unbedingt. Also man muss sagen, ein Glück hat sie einen Promi-Faktor, weil das brauchen ja solche Themen, weil sonst bleiben sie eben doch eben Frau Müller bleibt dann doch wieder für sich alleine. Das ist nicht gut. Also wie es hier auch heißt, Selfcare ist nicht egoistisch. Das ist essentiell wichtig. Und ich finde einfach, wie sie es hier macht, in 17 Kapiteln plus Vor- und Nachwort einfach die Probleme benennen, sich ihnen stellen und nach Lösungen suchen. Das ist einfach klasse. Und vor allem das Schöne ist, sie scheitert natürlich auch. Sie macht dann auch irgendwelche irren Dinge. Sie trägt zum Beispiel so einen 400 € teuren Aura-Ring, der jetzt so ein Tracker ist für ihren Biorhythmus. Und dann guckt sie auch, wie habe ich heute Nacht geschlafen? Und merkt dann, oh mein Gott und so. Und es ist einfach so echt. Und man merkt so, ja, auch so eine Supermaus wie Naomi Watts, die klagt hier auch und die kämpft auch. Aber sie sagt gleichzeitig, ey Leute, traut euch, ermächtigt euch. Und das finde ich das Tolle. Und da muss ich dann wieder sagen, sie hat eben was geschaffen. Sie ist wirkungsstark. Und wenn man daraus wieder ein Geschäftsmodell macht, ja, juhu, Frauen, macht das.
Danke, Kim. Kindermann, du bist unsere Supermaus. Und das Buch von Naomi Watts, jetzt schon, wie ich früh in die Wechseljahre kam und was ich gern drüber gewusst hätte, ist im Dumont Verlag auf Deutsch erschienen. Das Taschenbuch hat 256 Seiten und kostet 18 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Halime Topak. Ich lese gerade Der große Gatsby von Fitzgerald. Und ich lese es schon zum zweiten Mal, weil es mir beim ersten Mal auch schon so sehr gefallen hat. Es geht um den Hauptdarsteller, der dann davon erzählt, dass er gerade der Nachbar vom Gatsby ist und über sein Leben bzw. über das andere Leben vom Gatsby und wie er ihn kennengelernt hat, was für Freunde sie geworden sind und genau wie die Freundschaft sich entwickelt hat. Und ich lese es in der deutschen Übersetzung und ich finde es da auch schon so toll übersetzt oder geschrieben, dass ich jedes Mal irgendwie da nicht so rauskomme, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und ich kann das wirklich nur empfehlen.
In Wien haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen und den schönen Abschluss spendiert uns Halime Topak mit dieser, ja auch literaturklassischen Empfehlung, Der große Gatsby. Vor genau 100 Jahren ist der Roman von F. Scott Fitzgerald erschienen im Diogenes Verlag. Als Taschenbuch auf Deutsch erhältlich, 256 Seiten, kosten 15 Euro.